gesunde Gemeinde oder was zeichnet eine gesunde Gemeinde aus? Und wir haben schon über verschiedene Elemente von gesunder Gemeinde gesprochen, unter anderem davon, am Anfang haben wir davon gesprochen, dass gesunde Gemeinde sich um die Herrlichkeit Gottes dreht, also um das herrliche Wesen Gottes, aber wir haben auch, ich kürze das jetzt mal ab, darüber gesprochen, dass eine gesunde Gemeinde auf das Wort Gottes hört, dass eine gesunde Gemeinde die Gemeinschaft pflegt und dass auch eine gesunde Gemeinde ohne Unterlass betet. Und ihr wisst, diese drei letzten Einheiten haben wir aus Apostelgeschichte 2, Vers 42 gezogen. Ich fühle mich immer so ein bisschen rechenschaftspflichtig, warum ich behaupten kann, was gesunde Gemeinde ausmacht. Ich halte mich einfach nur am Wort fest und das Wort zeigt uns, ja, was die Urgemeinde ausgemacht hat, was die vier Grundsäulen des Gemeindelebens darstellen. Und dazu gehört Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre, im Wort Gottes, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Lehre, Gemeinschaft, Gebet, das waren die letzten drei Einheiten. Und ich habe es ja am Sonntag schon angekündigt. Heute Abend werden wir über das Brotbrechen oder anders gesagt, wir werden weiter über das Evangelium reden. Und ich bin heute mehr denn je davon überzeugt, dass eine gesunde Gemeinde davon gezeichnet ist, dass sie ihre Kraft aus dem Evangelium bezieht. Warum hänge ich das am Brotbrechen auf? Ich hoffe, das ist jedem klar. Das Brotbrechen nach biblischem Verständnis ist kein Sakrament. Es ist auch für uns hoffentlich kein Ritual, was wir Hauptsache einmal im Monat oder zweimal oder manchmal sogar dreimal im Monat feiern und Hauptsache es ist getan. Das Brotbrechen ist ein Gedächtnismahl und ein Verkündigungsmahl. Ja, wir erinnern uns an etwas, nämlich das, was der Jesus für uns getan hat. Und wir erinnern uns auch, dass wir nicht einem toten Herrn dienen, sondern einem auferstandenen, lebendigen Herrn, der wiederkommt. Und das ist auch der Grund, warum wir, oder ich sage es anders, der erste Punkt, den ich heute Abend mit euch besprechen möchte, und ich lese dann noch einen Vers und bete auch noch mit uns, aber ein erster Grund, der erste Punkt, den wir heute Abend ansprechen möchten, ist, ich bin davon überzeugt, dass die Gemeinde evangelisiert werden muss. Also nicht nur die Außenstehenden, dass das Evangelium nicht einfach nur für die da draußen ist, sondern dass die Gemeinde evangelisiert werden muss. Das ist der Grund, warum wir den dritten Sonntag im Monat gesagt haben, wir wollen an dem Sonntag in der Predigt, wir unterbrechen unsere normale Predigtreihe und wir wollen am dritten Sonntag im Monat über das Evangelium sprechen. Das Evangelium für Gläubige haben wir jetzt diese Serie genannt, die an jedem dritten Sonntag im Monat wiederholt wird. Das hat zum einen der Grund, dass wir immer furchtbar ans Schleudern kamen, einfach die normale Predigtreihe und dann noch das Brotbrechen im Gottesdienst, aber das ist nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist, dass wir von der Schrift her als Leitung davon überzeugt sind, dass die Gemeinde tatsächlich evangelisiert werden muss. Und damit meinen wir nicht nur die Gemeinde in Hünfeld, sondern grundsätzlich die Gemeinde Jesu. Warum? Ich habe schon häufig dieses Argument gebracht, aber ich will es heute Abend auch nochmal der Vollständigkeit halber wiederholen. Schlag mal den Römerbrief auf. Römer 1. Wenn es einen Brief gibt im Neuen Testament, der als vollumfängliche Abhandlung des Evangeliums bezeichnet werden darf, dann ist es der Römerbrief. Ja, das wird auch als die Kathedrale des Evangeliums bezeichnet. Und der Römerbrief wurde ja von Paulus an die Gemeinde, an die Gläubigen in Rom geschrieben, zu einer Zeit, als Paulus selbst noch nie in Rom war. Ja, er kam später dann tatsächlich dorthin als Gefangener. Aber zu dem Zeitpunkt, als er schreibt, war er noch nie in Rom und deswegen drückt er im Kapitel 1 auch seine Sehnsucht aus. Er möchte so gerne zu den Römern kommen und dann möchte er mindestens zwei Dinge. Im Vers 12, er möchte durch ihren Glauben getröstet werden. Das ist heute Abend nicht das Thema. Ja, Gemeinschaft der Gläubigen, hatten wir schon drüber gesprochen. Aber das redet auch Bände von Paulus Selbstverständnis. Er, der Superapostel, gibt offen zu, dass er Ermutigung im Glauben braucht, durch den Glauben der anderen Geschwister. Ja, das ist Vers 12, aber das ist nicht das, wo ich darauf abheben möchte, sondern dann im Vers 15 sagt er, Römer 1, Vers 15, dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, will ich auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Und es ist ohne Zweifel, wie es überhaupt gar keinen Brief an Außenstehende oder Ungläubige gibt, es ist ein Brief an Gläubige, es ist ein Brief an die Gemeinde, an die Christen in Rom. Und Paulus hat eine Sehnsucht, die Christen in Rom zu besuchen. Und wenn er mal nach Rom kommt, will er ja durch ihren Glauben mit getröstet werden, aber dann will er ihnen das Evangelium verkündigen. Und das ist auch kein Geheimnis, was ich euch jetzt sage. Wenn Paulus einen sehnlichen Wunsch hat, dann macht er das meistens gleich in dem Brief. Ja, er hat diesen Wunsch, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Und was macht er in dem Brief? Er verkündigt ihnen das Evangelium. Paulus redet in den ersten 11 Kapiteln, wenn ihr wollt, in den ersten 8 Kapiteln, aber auch 9, 10, 11 geht es um Israel und das Evangelium. In den ersten 11 Kapiteln, den Großteil dieses Buches, dieses Briefes, redet Paulus über das Evangelium. Und das sollte uns, denke ich, zu denken geben. Ja, wir haben leider, viele von uns, und ich wurde vielleicht am Anfang auch so geprägt, die Vorstellung, das Evangelium ist für Außenstehende, das ist für die Ungläubigen, das ist für die, die noch keine Christen sind. Aber wenn wir dann Christen geworden sind, dann brauchen wir das Evangelium nicht mehr, oder? Karl, dann brauchen wir feste Speise, dann brauchen wir Gesetz. Ja, und die Nachfolge, die versuchen wir dann aus dem Gesetz irgendwie zu regeln. Und das Ergebnis, ja, sehen wir dann manchmal, ja, was mit viel Kampf und Krampf verbunden ist, aber nicht in der Kraft, über die wir heute Abend auch sprechen möchten. Denn Paulus sagt dann wenige Verse später, er schämt sich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Dynamis, es ist Gottes Kraft. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, und ich lese dazu diese Verse 16 und 17. Paulus, und da knüpfen wir an die Predigt vom Sonntag, sagt hier, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft, zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Lass uns nochmal stille werden und um Gottes Hilfe bitten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, danken dir auch für deinen Apostel Paulus, für die Weisheit, die du ihm gegeben hast oder die deine Weisheit, die du durch ihn in das Wort, in dein Wort gelegt hast. Herr, du zeigst uns deutlich, dass das Evangelium nicht einfach nur für Außenstehende ist, sondern dass die Gemeinde dein Evangelium braucht, dass es deine Kraft ist und alle Nachfolge ohne deine Kraft ist im wahrsten Sinne des Wortes kraftlos. Hilf uns, dass wir heute Abend ein Stück weit was verstehen von dieser Kraft, von dieser Bedeutung für die Nachfolge, damit wir ja wirklich Leben leben, die aus Dankbarkeit und aus Freude und auch in Kraft, ja in deiner Kraft gelebt werden. Dass Nachfolge nicht ein Kampf oder Krampf ist und Mühe oder vielleicht sogar in Depression oder Stolz endet, sondern ja, dass je länger wir laufen und leben, unsere Freude und unsere Dankbarkeit am Evangelium und an deinem Wesen, was darin zum Ausdruck kommt, immer größer wird. Ich bitte dich um deinen Segen heute Abend fürs Reden und auch fürs Hören, dir zur Ehre, Herr. Amen. Ja, das Evangelium ist, die Gemeinde muss evangelisiert werden, denn es ist die Kraft Gottes. Wenn wir genau hinschauen, dann steht hier nicht nur, dass das Evangelium eine Kraft Gottes ist, sondern es steht explizit da, das Evangelium ist die Kraft Gottes. Und das ist wirklich bemerkenswert. Also zieht das mal zusammen. Das Evangelium ist nicht nur für die Außenstehenden, es ist auch für die Gläubigen. Und es ist die Dynamis, da bekommen wir das Wort Dynamit her. Es ist die Dynamis Gottes. Es gibt nichts in diesem Universum, was als Kraft Gottes bezeichnet wird, außer dem Evangelium. Könnt ihr euch das vorstellen? Nichts. Und wir haben wirklich mächtige Dinge. Gerade auf diesen spanischen Inseln bricht ein Vulkan aus und da sind unwahrscheinliche Kräfte am Wirken. Ja, wenn dieses heiße Magma da aus wie viel 100 oder 1000 Metern aus der Erde hochgedrückt wird und dann förmlich explodiert und alles unter seiner Hitze begräbt. Aber das wird nicht als Kraft Gottes bezeichnet. Das Kräftigste, was ich mir in meiner Vorstellungskraft, was ich so sehen kann in meinem Universum, das ist die Sonne. Die Sonne hat, ich musste heute natürlich nochmal nachlesen, hat im Kern, was schätzt ihr denn, ihr Frauen, die ihr so gerne kocht und backt? Was denkt ihr denn, bei wie viel Grad die Sonne im Kern vor sich hin kocht? Kleine Schätzung? 7000 Grad? Da können wir noch gut was in Schei zulegen. Wer bietet mehr? Wie viel? 100.000 Grad Celsius. Können wir noch mal eine Schippe Kohle drauflegen? Im Kern, da ist sie wohl am heißesten, im Kern hat die Sonne, die wir jeden Tag, wenn nicht gerade die Wolken sie bedecken oder verdecken, hat die Sonne 15 Millionen Grad Celsius. Eine unwahrscheinliche Temperatur. Unglaublich, unfassbar. Und obwohl die Sonne Gottes Werk ist, wird sie nicht als die Kraft Gottes bezeichnet. An der Sonne, ich sag's mal anders, kannst du nicht die Kraft Gottes erkennen, so wie du sie am Evangelium erkennen kannst. Kannst du dir das vorstellen? Das folgt daraus, wenn die Schrift sagt, das Evangelium ist die Kraft Gottes. Ja, es gibt noch andere Dinge, die unwahrscheinlich mächtig sind. Ja, ich habe mich so ein bisschen, weil ich es irgendwie gerne mache, mit Gewicht und Größe beschäftigt. Also die Sonne ist 333.000 Mal so schwer wie die Erde. 333.000 Mal so schwer. Und ich hoffe, ich habe das auch ausgeschrieben, genau. Und sie ist im Durchmesser, ich lasse euch nicht schätzen, weil das kann kaum ein Mensch schätzen, 1,4 Millionen Kilometer. 1,4 Millionen Kilometer ist die Sonne, die wir jeden Tag so betrachten. Und sie wird nicht als Kraft Gottes bezeichnet. Schwarze Löcher waren lange Zeit unerforscht, und damit sind die Beispiele zu Ende, aber ich finde es einfach faszinierend. Schwarze Löcher waren lange Zeit unerforscht, heute weiß man, es ist einfach ein Objekt, was eine extreme Masse auf extrem kleinen Volumen hat. Ja, also ich stelle mir es so vor, als sind die Neutronen und die Protonen und Elektronen, also der Zwischenraum dazwischen, der ist einfach verschwunden. Ich weiß nicht, ob das jetzt wissenschaftlich ist, was ich erzähle, aber ja, wenn ihr euch einen Zellkern vorstellt, das ist ja das kleinste oder gehört zu den kleinsten Teilchen, was wir uns so vorstellen können. Da hat man ja die Elektronenhülle und den Kern. Und die Hülle macht 99,99% des Volumens aus, aber der Kern macht 99,9% der Masse aus. Nun stellt euch vor, dieses Volumen würde implodieren. Und das, so stelle ich mir schwarze Löcher vor. Also das sind einfach Objekte von unwahrscheinlicher Kompaktheit. Und jetzt kommt's: Diese Objekte, ich weiß nicht, ob man das Sterne oder Planeten nennen darf, diese Objekte können Millionen oder Milliardenfach so viel Masse haben wie unsere Sonne. Und das führt dazu, dass da so eine Anziehungskraft herrscht. Ja, da wo Masse ist, da entsteht offensichtlich durch Gravitation oder was auch immer Anziehungskraft. Das führt dazu, dass da so eine Anziehungskraft ist, dass dieses Objekt alles anzieht. Bis zu dem Ereignisumfeld, so nennt man das. Und ab da kann man erst wieder Licht sehen. Also selbst das Licht, was ja zum Teil Energie und zum Teil irgendwie doch Masse ist, wird von diesem Objekt absorbiert. Und deswegen nehmen wir das als schwarzes Loch wahr. Und so ein Ding kann milliardenfach die Masse von unserer Sonne haben. Könnt ihr euch vorstellen, wir werden ja von der Sonne angezogen, deswegen drehen wir uns um die Sonne. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Anziehungskraft ist, dass noch nicht mal das Licht diesem Objekt entfliehen kann? Und auch diese Kraft wird nicht als die Kraft Gottes genannt, sondern das Evangelium ist die Kraft Gottes. Ja, wenn man die Sonne so komprimieren würde, dann wäre sie statt 1,4 4 Millionen Kilometer nur noch, ich habe es alles nachgelesen heute, ja, das entspringt nicht meinem Wissen, an meinem allgemeinen Wissen, dann wäre die Sonne nur noch 6 Kilometer breit, bei gleicher Masse. Und dann gibt es Objekte da oben oder da draußen, die sind milliardenfach massiger als die Sonne. Dann könnt ihr euch vorstellen, was das für Kräfte wirken, dass sie sogar das Licht anziehen. Aber das war nicht würdig, die Kraft Gottes genannt zu werden, sondern das Evangelium ist die Kraft Gottes. Ja. Das Evangelium besitzt die Kraft Gottes. Warum? Weil das Evangelium die Kraft besitzt, das Wesen Gottes, das ist einer der Gründe, das Wesen Gottes zur Schau zu stellen. Ja, denkt an die Predigt, die wir vor Wochenmal hatten in Johannes 17, über Johannes 17. Da hat der Jesus dieses hohepriesterliche Gebet gebetet und dann sagt er, Vater, verherrliche du mich nun mit der Herrlichkeit, die ich hatte, nicht bevor ich in die Welt gekommen bin, ehe die Welt war. Das Evangelium, und das merkst du spätestens beim Lesen des hohepriesterlichen Gebets in Johannes 17, dreht sich um Herrlichkeit, um die Herrlichkeit Gottes. Weil Gott durch das Evangelium stärker als durch jede Schöpfung sein Wesen zum Ausdruck bringen kann. An der Sonne oder an so einem schwarzen Loch oder von mir aus auch an der Karotte und einer Erdbeere kannst du die Schönheit Gottes sehen, die Macht Gottes sehen, die Größe Gottes sehen, die Kreativität Gottes sehen. Aber im Evangelium sehen wir beides. Auf der einen Seite seine Heiligkeit und gleichzeitig sein Erbarmen, weil der lebendige Gott stirbt für Sünder. Und deswegen nennt die Schrift, nennt Gott selber sein Evangelium seine Kraft. Da wird seine Offenbarung ist in Christus, in diesem Evangelium, am vollumfänglichsten. Da ist sie vollständig. Da gibt es nichts mehr zu toppen. Ja, Gottes Herrlichkeit wird im Evangelium zum Ausdruck gebracht. Und zwar nicht nur in Kraft und Majestät und Heiligkeit, sondern auch seine Gnade, seine Liebe, seine Barmherzigkeit. Oder denkt an die Botschaft, wenn ihr die nachhören wollt, zu Titus 1. Das war, glaube ich, auch die erste Botschaft hier von dieser Reihe, was eine gesunde Gemeinde ausmacht. Das Evangelium wird auch als die Kraft Gottes bezeichnet, weil es die Kraft hat, Feinde zu Freunden eines heiligen Schöpfergottes, der dieses Universum mit seinen schwarzen Löchern und unserem Sonnensystem geschaffen hat. Weil diese Majestät sich im Evangelium mit Sündern versöhnt. Deswegen wird das Evangelium die Kraft Gottes genannt. Größer kann der Unterschied nicht sein. Wie heilig ist Gott? Unendlich heilig. Unendlich stärker als alles, was wir eben anhand von Beispielen von Sonne und schwarzen Löchern an Kräften so mal versucht haben, uns vorzustellen. Gott ist unendlich heilig und er macht Feinde wie dich und mich zu Freunden. Das brauchte die Kraft Gottes, die Dynamis Gottes. Deswegen wird das Evangelium die Kraft Gottes genannt. Im Evangelium macht Gott Feinde zu Freunden. Deswegen ist es auch so wichtig, das nur als kleine Seitenbemerkung, dass wir ein sauberes Verständnis vom Evangelium haben. Karl, ich darf das als Beispiel nennen. Wir haben am Sonntag nach dem Gottesdienst ein bisschen über das Evangelium gesprochen. Und wie wird das manchmal dargestellt? Schau aufs Kreuz und da kannst du sehen, wie wertvoll du bist. Du bist so wertvoll, dass Gott bereit war, das Blut seines Sohnes, das Leben seines Sohnes für dich zu bezahlen. Geht runter wie Öl, waren wir uns einig am Sonntag. Aber das ist nicht das Evangelium. Das ist sogar ein falsches Evangelium. Gott hat nicht das Leben seines Sohnes, das Blut seines Sohnes für dich gegeben, weil du so wertvoll bist. Römer 5, Vers 10 sagt genau das Gegenteil. Er hat sein Leben für uns gegeben, als wir noch Feinde waren. Ihr merkt, ihr habt selbst ein bisschen gestutzt, mindestens einer, das klingt doch eigentlich ganz richtig. Aber es ist so haarscharf, das ist nur ein kleiner Exkurs, aber so haarscharf, wie heute ein falsches Evangelium verkündigt wird. Das falsche Evangelium erkennst du immer daran, dass es wen ehrt? Den Menschen. Du bist ja so wertvoll, dass Gott geradezu sein Leben für dich geben musste. Aber das stimmt nicht. Du bist nicht wertvoll, du bist zum Feind Gottes geworden. Das sagt die Schrift. Du bist zum Nebenbuhler geworden. Wir, und ich natürlich auch, wir sind das geworden, was Satan geworden ist. Wir wollen das Objekt der Anbetung sein, obwohl wir nicht sind. Und Gott gibt trotzdem sein Leben für seine Feinde. Deswegen wird es Gottes Dynamis, Gottes Kraft genannt. Er hat sein Leben nicht gegeben, weil wir so wertvoll sind. Achtet bitte darauf, wenn ihr in Zukunft evangelisiert oder andere zum Evangelisieren hier einladet. Wie wird das Evangelium verkündet? Das falsche Evangelium gibt dem Menschen die Ehre. Das wahre Evangelium gibt Gott die Ehre und seiner Kraft im Sohn Jesus Christus, weil er uns so wert geachtet hat. Römer 5, Vers 10. Das Evangelium wird auch deswegen Gottes Kraft genannt, weil es tatsächlich in der Lage ist, Menschen von Herzen, von Grund auf zu verändern. Wir haben nicht Zeit, über jeden dieser Punkte heute Abend ausführlich zu reden. Ich gebe euch mehr so eine Kette von Argumenten, ja, warum eine gesunde Gemeinde ihre Kraft aus dem Evangelium bezieht. Und das erste Argument ist, weil es die Kraft Gottes ist. Ja, und wir werden da später noch mal ein bisschen drauf eingehen. Aber das Evangelium besitzt offensichtlich die Kraft, Menschen von Grund auf zu verändern. Kann die Psychologie Menschen verändern? Oder die Psychotherapie? Selbstverständlich tut sie das. Die Psychologie oder Psychotherapie verändert Menschen. Ja, da hast du einen selbstsüchtigen Dieb oder Räuber und er geht durch irgendeine Therapie und nachher ist er ein anständiger, angesehener Räuber, der nicht mehr stiehlt. Das Herz kannst du nicht erreichen von außen oder mit menschlicher Kraft. Versteht ihr? Das wird im Epheser 4 ganz deutlich. Ja, wenn wir, und das sind wir übrigens alle, von Herzen diebisch eingestellt sind und wir hören auf zu stehlen, wisst ihr, was wir dann sind? Diebe, die aufgehört haben zu stehlen. Das verändert noch nicht unsere Natur. Aber das Evangelium, und das ist millionenfach bezeugt durch das Leben von Menschen, hat die Kraft, aus Dieben tatsächlich Diener zu machen. Das ist was anderes, von Herzen, dass sie wirklich anders wollen. Warum? Weil die was Größeres kennengelernt haben als das Leben für das eigene Reich. Das ist ja der Antrieb für dieses diebische Leben, was wir übrigens alle leben. Ja, ich sage nur mal so ganz vorsichtig, wie gehst du bei deiner Steuererklärung vor? Ist da wirklich alles absolut wahrheitsgemäß angegeben? Wenn nicht, dann ist das Diebstahl. Ja, oder was ist mit Schwarzarbeit? Soll ja unter manchen Christen ganz normal sein. Ja, ich habe sogar im Unterricht mal einen Ältesten gehabt, der mit mir vor der Klasse diskutieren wollte, dass Schwarzarbeit völlig in Ordnung ist. Ja, da war ich selbst ein bisschen überrascht. Aber das ist jetzt auch nur ein Exkurs. Ihr Lieben, normalerweise sollte es so sein, Epheser 4, dass wir diese neue Natur, die Gott uns jetzt geschenkt hat in Christus, auch ausleben werden. Wenn du geschwätzig warst, sprich gerne über andere schlecht geredet hast und gerichtet hast, weil man sich ja dadurch selber besser macht, ohne ein einziges Sterbenswörtchen über sich selbst zu verlieren, dann hat das Evangelium die Kraft, dich zu einer, Entschuldigung, Schwester, wenn ich euch jetzt zuerst nenne, oder einem Bruder zu machen, der anfängt, die Worte, die er redet, dazu zu benutzen, den anderen zu erbauen. Das ist eine 180-Grad-Wende. Und das Evangelium hat das vor euren Augen schon getan, hoffentlich auch schon in manchen Bereichen in eurem eigenen Herzen. Deswegen wird es Gottes Dynamis genannt. Es ist Gottes Kraft. Das sollte mal als Einstieg genügen, ja, warum es Gottes Kraft genannt wird, weil wir darin Gottes Kraft sehen können, ja, in der Veränderung. Wir können aber auch das Evangelium mit Fug und Recht, müssen das Evangelium mit Fug und Recht die Kraft Gottes nennen, weil darin, und jetzt bleibe ich einfach am Text, Gottes Gerechtigkeit geoffenbart wird. Und ich will jetzt nicht die Predigt vom Sonntag wiederholen, aber ich werde sie ein bisschen fortsetzen. Lest nochmal den Text. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Dynamis, Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Und wie fängt der Vers 17 an? Denn, also das ist jetzt die Begründung dafür, warum das Evangelium Gottes Kraft genannt wird. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart. Und an dem Thema haben wir am Sonntag schon angefangen zu arbeiten. Gottes Gerechtigkeit wird im Evangelium geoffenbart. Oder du darfst hier auch einsetzen, weil das ist vom Griechischen her korrekt, Gottes Rechtfertigung wird im Evangelium geoffenbart. Und wenn ihr am Sonntag da wart, dann habt ihr mindestens drei Punkte über Gottes Rechtfertigung gelernt. Erstens, es ist Gottes Gerechtigkeit, die dem Sünder zugerechnet wird. Es ist nicht irgendeine Gerechtigkeit. Es ist nicht eine gute Gerechtigkeit, eine verbesserte Gerechtigkeit. Es ist die Gerechtigkeit Jesu Christi, die dir zugerechnet wird. Das ist wahrhaft Gottes Dynamis. Weil wenn wir uns, du kennst dich schon ein bisschen länger als ich mich selbst, und je länger wir uns selbst kennen, umso mehr wissen wir, was wir für Lumpen sind und Lumpinen. Ja, ist keiner ausgenommen. Und da bekommen wir in der Wiedergeburt, wenn wir den Herrn Jesus erkennen als das Lamm Gottes, was als Sühneopfer auf Golgatha, als Sühneort geschlachtet wurde, in dem Moment rechnet, wenn wir das im Glauben annehmen, rechnet Gott uns seine Gerechtigkeit zu, nicht irgendeine. Es muss auch übrigens, das ist immer mein Evangelium für die Zeugen Jehovas, es muss auch Gottes Gerechtigkeit sein. Weil wenn es ein bisschen weniger wäre, würde es nicht ausreichen, um mich mit diesem Gott, der dieses Universum zum Beispiel erschaffen hat, um ein Schauspiel für seine Größe zu zeigen, zu versöhnen. Es wäre unmöglich. Versteht ihr? Es muss Gottes Gerechtigkeit sein, die dem Sünder zugerechnet wird, im Moment der Wiedergeburt. Darüber haben wir gesprochen. Römer 3 haben wir gelesen. Ich will das nochmal mit Versen kurz unterstreichen. Jetzt aber ist Römer 3, Vers 21. Da beginnt ja Paulus diesen Wechsel. Ja? Römer 1, Römer 2 und Römer 3 bis Vers 20 war diese Argumentationskette, die Heiden sind Sünder, die Juden, die so nah dran sind, sind auch Sünder. Und dann Kapitel 3, die Schlussfolgerung, egal ob Jude oder Grieche, alle sind abgewichen. Kein Gerechter, keiner, der verständig ist, keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Da ist keiner tauglich. Allesamt sind sie untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das ist diese Argumentationskette in den ersten 2,5 Kapiteln. Und dann sagt Paulus, und jetzt kommt der Wechsel, und dann kommen 57 Verse. Kapitel 3 ab 21, Kapitel 4 und Kapitel 5. Exklusiv über das Thema, Gott rechtfertigt den Sünder. Gott rechtfertigt dich. Und das beginnt jetzt hier im Kapitel 21 mit diesem fulminanten Einstieg. Jetzt ist aber ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, ausnahmslos, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt, erlangen nicht die Herrlichkeit, die sie eigentlich bei Gott haben sollten, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das sind alle Elemente der Rechtfertigung drin in diesen Versen. Aber das erste Element, ich muss es halt rausziehen, damit es uns auffällt, ist, es ist nicht irgendeine Gerechtigkeit, die du im Moment deiner Wiedergeburt geschenkt bekommen hast, mit der du überkleidet wurdest. Es ist die Gerechtigkeit Gottes. Und deswegen wirst du eines Tages in der Ewigkeit dort stehen, noch mehr im Angesicht der Heiligkeit Gottes den Unterschied sehen zwischen deiner Sündhaftigkeit und dieser Heiligkeit und ewig dankbar sein für dieses Kleid, was dir Jesus, der Herr Jesus Christus durch das Opfer auf Golgatha verschafft und durch den Glauben anziehen durfte. Es ist Gottes Gerechtigkeit. Nichts weniger würde ausreichen. Und diese Gerechtigkeit von Gott, da haben wir auch am Sonntag drüber geredet, ich wiederhole das jetzt nur ganz kurz, die wird zugerechnet. Das ist auch Gottes Dynamis. Dass so einem Lump wie dir und mir die Gerechtigkeit Jesu Christi
zugerechnet wird. Wir haben da ausführlich drüber geredet. Es ist nicht so, dass du jetzt so gerecht wärst wie Christus. Auch deine eigene Gerechtigkeit wird im Moment der Wiedergeburt 0,0 verbessert. Deine eigene Gerechtigkeit wird sich hoffentlich, das nennen wir Heiligung, im Prozess des Christseins ja Stück für Stück verbessern. Aber deine Heiligkeit hat nichts, aber auch gar nichts mit der Gerechtigkeit zu tun, die dir im Evangelium zugerechnet wurde. Versteht ihr? Ich weiß nicht, wie euch das ginge, wenn einfach nur mal die Gedanken, deine Gedanken des heutigen Tages hier für alle lesbar am Beamer produziert würden. Das ist peinlich und da spielt es keine Rolle, Fritz, ob du schon 100 Jahre mit dem Herrn gehst oder wie der Johannes schon 120 Jahre, ich muss mal ein bisschen übertreiben, oder wie die anderen von euch halt 80, 50, 20 Jahre. Das spielt keine Rolle. Die eigene Gerechtigkeit würde niemals ausreichen. Und deswegen wird sie zugerechnet. Das ist das zweite Element, wo wir Sonntag drüber geredet haben. Die wird einfach zugerechnet, wie ein Richterspruch. Ein Richter kann den Angeklagten moralisch nicht verbessern. Aber er kann ihn freisprechen. Und genau das hat Gott im Moment der Wiedergeburt in diesem Dynamis Gottes getan. Er hat dir seine Gerechtigkeit einfach zugerechnet. Nicht eingeflößt, Tröpfchen für Tröpfchen. Ja, ich habe ehrlich gesagt im Nachhinein nochmal überlegen müssen, war das fair, war das gut, war das angebracht, dass ich die römisch-katholische Kirche am Sonntag genannt habe. Und ich sage heute, jawohl, in dem Fall muss es auch mal sein. Ja, wir definieren uns nicht darüber, über das, was andere anders oder gar falsch machen. Das ist nicht unsere Identität. Okay? Ja, wir sind selber Lumpen. Ja, aber ihr Lieben, wenn es ums Evangelium geht, dann muss man, da bin ich von überzeugt, ja, wenn es um Corona geht, brauchen wir keinen bezeichnen, brauchen wir keinen Namen nennen. Das sind grobe Irrtümer, die momentan gerade laufen, auch in der Gemeinde Jesu, wo sich gegenseitig öffentlich, namentlich bezeichnet wird. Das ist völlig daneben. Aber wenn es um Irrlehre geht, also um Lehre, die das Evangelium angreift, sodass Menschen nicht zum Glauben kommen können, dann muss man tatsächlich Namen nennen. Und als Martin Luther vor 500 Jahren das verstanden hatte, als katholischer Theologe, ja, der war nicht nur Mönch, der war Volltheologe, wenn ihr so wollt, der war Doktor und Professor und hat in Wittenberg schon wie lange Studenten ausgebildet. Und dann sitzt er in seinem Turmzimmer voller Verzweiflung, weil er so, Gott sei Dank, auf der einen Seite so ein harter Klotz war, aber auf der anderen Seite so ein feines Gemüt hatte und immer noch diese Frage hatte, wie schaffe ich mir einen gnädigen Gott? Und auf einmal dämmert es ihm beim Studieren des Römerbriefes, boah, das ist ja gar nicht meine Gerechtigkeit. Das ist ja seine Gerechtigkeit. Wenn da von Gottes Gerechtigkeit, da haben wir auch am Sonntag von gesprochen, die Rede ist im Römerbrief, da ist gar nicht die Gerechtigkeit Gottes im Urteil über Sünder gemeint oder dass er allgemein gerecht wäre, sondern da ist die Gerechtigkeit gemeint, die dir im Moment der Wiedergeburt zugerechnet wird. Zugerechnet wird. Wie ein Konto. Wird alles auf dein Konto geschoben. Und nicht, tut mir leid, wie vor 500 Jahren, und ich habe die große Befürchtung, wenn man heute katholische Theologen liest, es hat sich in den 500 Jahren nichts geändert. Die Gerechtigkeit Gottes wird nicht Tröpfchen für Tröpfchen eingeflößt in ein Glas, wo du dann auch noch deine Sakramente und deine eigenen guten Werke dazu tust und hoffentlich reicht es am Ende irgendwann mal, dass man nicht zu viel ja, noch abbüßen muss und vielleicht dann doch irgendwo ankommt. Das ist nicht das Evangelium der Schrift. Die Gerechtigkeit Gottes wird dem Sünder auf einmal zugerechnet. 2. Korinther 5, Vers 21. Jesus, das sind diese drei Zurechnungen. Die erste Zurechnung, Adams Sünde wird allen Menschen zugerechnet. Der Beweis dafür ist, dass alle Menschen bis zum heutigen Tag noch sterben. Tod, der physische Tod oder überhaupt Tod, ist der Beleg für Sünde, für die Existenz von Sünde. Und weil wir immer noch sterben, weil Gott immer noch zornig wird, ja, über Sünde, ist klar, die Sünde des Adams ist allen Menschen zugerechnet. Es gibt tatsächlich, das ist eine korrekte Lehre, es gibt eine Erbsünde. Wir werden schon als Sünder geboren. Wir brauchen das nicht den Kindern beibringen, zu lügen oder selbstsüchtig zu sein. Das brauchen wir nicht beibringen. Wir werden als Sünder geboren. Jakob und Esau haben schon im Mutterleib gegeneinander gesündigt. nachzulesen in Hosea. Ich war selbst ganz überrascht, habe ich euch schon mal gesagt, ja, vor ein paar Monaten, wo ich das zum ersten Mal gelesen habe, aber dann dachte ich, hallo Mike, überprüf deine Theologie, ist das absolut richtig? Ja, in Sünde werden wir empfangen. Das ist die erste Zurechnung. Aber die zweite Zurechnung ist, 2. Korinther 5, 21, meine ganze Lebensschuld wird im Moment der Wiedergeburt auf die Schultern Jesu Christi gelegt. Er wurde für uns zur Sünde gemacht. Und deswegen, weil das so ist, konnte Gott, das ist Gottes Dynamis, seine Gerechtigkeit uns zurechnen. Das ist die dritte Zurechnung in der Schrift. Und das sind die drei Zurechnungen, die es gibt. Also im Evangelium wird Gottes Gerechtigkeit uns zugerechnet. Im Evangelium wird sie uns nicht eingeflößt, sondern ja, geschenkt, vollumfänglich. Römer 4, Vers 5 dazu. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Ich gebe euch jetzt mal liebevoll die Hausaufgabe. Ihr geht durch den Römerbrief, die ja vor allem Kapitel 3, 4 und 5, aber auch noch darüber hinaus, und unterstreicht mal immer das Wort Zurechnung oder gerechnet. Es wird uns die Gerechtigkeit zugerechnet. Ja, das ist ein juristischer Akt, ja, dass wir deswegen nicht gerechter werden, sondern Gottes Gerechtigkeit wird unserem Konto verbucht. Und das Letzte noch, ja, weil im Evangelium die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart wird, ja, der dritte Grund ist, weil es nicht aus eigener Anstrengung ist, sondern allein aus Gnade durch Glauben. Und das wird auch in den Versen, die wir schon gelesen haben, immer wieder offenbar, allein aus Gnade durch Glauben. Ja, x-mal wird das bezeugt, ja, Vers 22 nochmal aus Kapitel 3. Gottes Gerechtigkeit aber durch Anstrengung, durch Treue, durch Durchhaltevermögen, ja, durch gute Werke, durch Sakramente. Nein, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus, für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt, erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ja, Vers 5, den wir eben gelesen haben aus Kapitel 4. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist ein Thema. Schlag mal bitte und lass den Finger im Römerbrief. Schlag mal Galater 2 auf. Das ist ein Thema, da überschlägt sich Paulus förmlich im Galaterbrief, im Vers 16. Ja, es ist ein paulinischer Satz. Und im Vers 16 sagt Paulus dreimal das Gleiche. Also, damit es wirklich der Letzte sozusagen versteht. Galater 2, Galater 2, Vers 16. Ich lese ab Vers 15, wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Also eigentlich ja schon ein bisschen was Besseres. Ja, so ähnlich die Argumentation, das ist der Römerbrief in Kurzform. So ähnlich wie im Römerbrief. Ja, erst die Nationen, alle Sünder. Die Juden, die haben einen Vorzug. Ja, sie haben die Propheten, sie haben die Bünde, sie haben das Wort. Aber sind sie deswegen was Besseres? Nein. Ja, selbst wir, die wir von Natur aus Juden sind und nicht ja, Sünder aus den Nationen, was ist mit uns? Da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird. Seht ihr wieder diese Worte? Gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus haben wir auch an Christus Jesus geglaubt. Also selbst wir Juden, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Dreimal das Gleiche. Keine Rechtfertigung aus Gesetzeswerken, sondern allein aus Gnade durch Glauben. Das ist die Gerechtigkeit, die im Evangelium offenbar wird. Und so kamen wir dann zu dieser Definition am Sonntag. Rechtfertigung ist ein augenblicklicher, juristischer, rechtlicher Akt Gottes, indem er uns aus Gnade durch Glauben für gerecht erklärt, nicht gerecht macht, für gerecht erklärt vor ihm, da er unsere Sünden als vergeben und Christi Gerechtigkeit als uns gehörend zurechnet. Das ist die Zusammenfassung. Gerne, aber du kriegst ihn auch schriftlich, wenn du möchtest. Die Rechtfertigung ist ein augenblicklicher, rechtlicher Akt Gottes, in dem er uns aus Gnade durch Glauben für gerecht vor ihm erklärt. Warum? Da er unsere Sünden als vergeben und Christi Gerechtigkeit als uns gehörend betrachtet. Und ich will zum Schluss noch auf dieses Wort betrachtet kommen, weil das, und dann haben wir den Sonntag zusammengefasst, das war die Spitze am Sonntag. Römer 5, Vers 1 und 2 ist einfach nur die Kulmination, das ist die Spitze, das ist die Zusammenfassung. Da läuft es darauf hinaus, aufgrund dessen, was er die ersten 5 Kapitel besprochen hat. Deswegen haben wir gesagt, es ist so schwer, bei Kapitel 5, 1 auf diesen Fahnenzug einfach aufzuspringen. Aber da sagt er jetzt, und ich denke, ihr könnt es jetzt viel besser verstehen, diese Worte, weil wir so ausführlich am Sonntag und heute nochmal zusammenfassend darüber geredet haben. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben. Seht ihr, wie Paulus genau formuliert? Da ist wieder alles drin. Gerechtfertigt worden sind aus Glauben. So haben wir Frieden mit Gott. Und das ist so dramatisch, ihr Lieben, wenn du oder ich nicht in dieser Ruhe leben, von dem der Hebräerbriefschreiber auch in Hebräer 4 redet. Wenn du immer noch, das war der Einstieg am Sonntag, denkst, oh, ich muss mir irgendwie das Wohlwollen, irgendwie die Gunst Gottes verdienen. Du hast die ganze Gunst Gottes. Du hast das ganze Wohlwollen. Warum? Weil du so eine tolle Renate, Erna, Emma bist? Nein. Weil Jesus Christus seine Gerechtigkeit dir geschenkt hat und deine gesamte Lebensschuld auf die Schultern genommen hat. Seine Gerechtigkeit wurde dir zugerechnet. Und so sieht dich der Vater. Sieht er noch die Sünde in deinem Leben? Selbstverständlich. Wir müssen Balance halten. Er sieht sie noch. Aber das, und das ist jetzt der Satz, das ändert nichts an seinem Denken über dich. Das ändert nichts an seinem Wohlwollen dir gegenüber. Wir wissen natürlich, dass wenn jemand beharrlich in Sünde lebt, wissentlich, ja, und will nicht, er wird sogar angesprochen und er will unbußfertig bleiben. Wir wissen, dass Gott sogar züchtigen kann, Hebräer 12. Aber wisst ihr, warum er züchtigt? Weil du sein Wohlwollen genießt. An diesem Wohlwollen ändert nichts, gar nichts, noch nicht einmal Unbußfertigkeit, wenn du sein Kind bist. Und ich glaube, zu wenige leben in diesem Bewusstsein, ja, in dieser Kraft Gottes, wie er das nennt. Ein weiterer, also das war der zweite Punkt, warum es so wichtig ist, dass eine gesunde Gemeinde seine Kraft aus dem Evangelium bezieht, weil Gottes Gerechtigkeit darin geoffenbart wird. Der erste Punkt ist, weil es Gottes Kraft ist. Der zweite Punkt, weil im Evangelium Gottes Gerechtigkeit offenbar wird. Zugerechnet, aus Gnade durch Glauben, Christi Gerechtigkeit an dir. Und deswegen hast du das ganze Wohlwollen Gottes. Du hast diesen Frieden. Du musst dir den nicht mehr erkämpfen. Versteht ihr, unsere Gefühle sind so trügerisch und so wetterwindisch. Ja, ich konstruiere jetzt mal ein Beispiel. Wenn die Hausfrau alles sauber hat, die Kinder geputzt und satt sind, und der Mann nach Hause kommt und ein leckeres Essen auf dem Tisch steht, dann denkt sie, sie hat das Wohlwollen Gottes. Ist völlig konstruiert. Aber wenn es drunter und drüber geht, ja, die Kleinen bläken und kreischen und das Essen war angebrannt und die Wohnung sieht aus wie ein Schlachtfeld, dann denkt sie auch, ist sie versucht, muss ich sagen, zu denken, boah, habe ich jetzt wirklich das Wohlwollen auch von meinem Herrn? Ich bin ja so ein Versager. Natürlich bist du ein Versager. Das warst du aber auch, als die Wohnung komplett aufgeräumt und die Kinder gefüttert und das Essen nicht angebrannt war. Durch und durch. Weißt du, warum du Gottes Wohlwollen hast? Nicht, weil du so viel Leistung gebracht hast. Weil Christus die ganze Leistung gebracht hat und seine Gerechtigkeit dir als Ehrenkleid einfach schenkt. und deine Lebensschuld auf sich genommen hat. Deswegen darfst du jeden Tag im Frieden Gottes leben. Wisst ihr, wie das, ich will ja noch dahin kommen, aber ich komme auch noch hoffentlich heute Abend dahin. Wisst ihr, wie das Leben, das ist der letzte Punkt, das Leben in einer Gemeindefamilie, nicht nur in der eigenen Familie, in der Gemeindefamilie prägen kann, wie anders das Leben dann wird. Wenn wirklich die Menschen verstehen, die Christen verstehen, boah, ich bin ja versorgt und ich bin ja angenommen und ich habe ja Frieden, dann ist es nicht mehr so wichtig, was die Renate von mir denkt und der Karl, ja, weil Christus weiß alles von mir, aber ich habe sein Wohlwollen, ich habe seinen Frieden. Ja, da muss ich auch nicht mehr mich irgendwie profilieren vor den anderen und muss ja kämpfen und stechen und hauen, ja, um irgendwie noch was Besseres zu sein. Hey, du bist angekommen. Du bist schon da, du bist versorgt. Identität war nie in der Horizontalen gedacht. Jetzt gehe ich doch schon ein bisschen in das Thema. Das war immer in der Vertikalen gedacht. Ja, deswegen ist das ja auch so dramatisch. So müssen wir eigentlich evangelisieren. Nicht nach der Art, jetzt kommt wieder ein kleiner Exkurs, aber bitte, da haben wir auch eine Predigt dazu gehabt, mit Liebe evangelisieren, aber bitte nicht anbiedern. Nicht nach der Methode, gib Jesus eine Chance. Das ist eine Katastrophe und das ist fast gotteslästerlich. Und verfehlt völlig die Realität, völlig. Er ist der König, du brauchst ihm keine Chance geben. Aber er gibt dir die Chance. Und das ist die Kraft, aus der ich dann auch meine Identität beziehe. Dass er Sünder liebt. Und auch wieder dieser Angriff, ja, du bist ja so wertvoll, deswegen hat Gott sein Leben für dich gegeben. Das ist ein Angriff auf das wahre Evangelium. Aber du bist so wert geachtet. Da kannst du wirklich zur Ruhe kommen. Und da kann das Leben miteinander wirklich gut werden. Sonst leben wir eigentlich noch das alte Leben irgendwie weiter. Ich bin ja so wertvoll, ja, und ich bin ja so toll. Und das will ich dann auch noch in der Gemeinde weiterleben, dieses Leben. Aber das machen wir zum Schluss nochmal. Der dritte Punkt, warum ich überzeugt bin, dass eine gesunde Gemeinde ihre Kraft, nur dann gesund ist, wenn sie ihre Kraft aus dem Evangelium zieht, weil wahres Wachstum in der Erkenntnis dreht sich nicht um die Endzeitlehre, nicht um das beste Bibelwissen, nicht um das vollständigste Bibelwissen. Wisst ihr, um was sich wahres Wachstum in der Erkenntnis dreht? Um die Erkenntnis des Evangeliums. Epheser 3 schlagt mal dazu auf. Erkenntnis bedeutet nicht viel zu wissen oder alles besser zu wissen. Und das ist auch eine Krankheit, unter der die Gemeinde Jesu leidet. Ja? Wir denken, wir könnten die Erkenntnis Gottes noch irgendwie dazu gebrauchen, uns wieder voreinander zu profilieren. Nein. Was schreibt Paulus den Ephesern, wo er so inständig auch für sie bittet. Ja. Er bittet, ich lese mal ab Vers 16, ich will eigentlich auf den Vers 19 hinaus, Epheser 3. Er bittet darum, dass Gott euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, und zu, jetzt kommt's, erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Ja, was ist denn das Evangelium? Das ist der stärkste Ausdruck der Liebe Gottes in Jesus Christus. Und dafür betet Paulus, dass die Epheser, dass diese Gemeinde das bitte erkennen möchte. Habt ihr das Argument verstanden? Nicht, dass wir ganz genau Experten werden, was der Herr Jesus in der Endzeit alles tun darf und uns darüber profilieren und schöne Bibelarbeiten und Predigten halten und denken, das wäre dann Erkenntnis. Erkenntnis ist, wenn du zunimmst, in der Erkenntnis der Liebe Gottes in Jesus Christus. Also wenn du wachsende Erkenntnis im Evangelium hast. Ja, kleine Klammer auf. Denk nochmal an den Römerbrief. Ja, ich sage jetzt keinen Namen, aber ich fand es fast bezeichnend, dass einer zu mir gesagt hat, oh, ich finde den Römerbrief auch interessant, denn den müsste man mal tiefer studieren. Den Römerbrief muss man ganz am Anfang tief studieren. Und da gibt es offensichtlich viel zu studieren, weil der Römerbrief ist das Evangelium für die Gemeinde in Rom. Der Römerbrief ist das Evangelium für dich. Und wenn ich nur dann in Erkenntnis wachse, wenn ich im Evangelium wachse, dann muss ich ein Experte des Römerbriefs sein. Das ist nicht eine Literatur, mit der ich mich dann auch mal irgendwann beschäftige. Versteht ihr das Argument? Ja, das ist entscheidend, ja, dass ich verstehe diese Dinge, von denen wir zusammenfassend heute Abend schon gesprochen haben. Oder gleicher Brief, Epheser 4, Vers 13. Bis wir alle, eine Seite weiter, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens, der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses, der Fülle Christi. Christus zu erkennen. Wie erkenne ich ihn denn? Im Evangelium. Johannes 17. Vater, vor dem Kreuz, Evangelium. Verherrliche du mich nun mit der Herrlichkeit, die ich hatte, ehe die Welt war. Im Evangelium erkennen wir die Herrlichkeit Gottes. Und das ist die Erkenntnis, in der wir Tag für Tag zunehmen sollen. Ja, Philipper 1, Verse 9, folgende, könnt ihr euch noch mit dazu aufschreiben. Oder 2. Korinther 3, Vers 18. Ja, wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Ich kann das auch nochmal mit den Worten des Paulus deutlich machen, wie diese Erkenntnis der Gnade, diese Erkenntnis des Evangeliums lebenslang wachsen soll. Kehrt mal zurück zu unserem Leitvers heute Abend, Römer 1, die Verse 16 und 17. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, es ist doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl den Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn, warum ist es Gottes Kraft? Weil darin Gottes Gerechtigkeit geoffenbart wird. Und was steht da jetzt? Aus Glauben zu Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Aus Glauben zu Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Wir könnten uns jetzt einen ganzen Abend ja nur mit diesem Vers 17b beschäftigen. Was heißt das wirklich? Wir haben es mal in der Kurzform am Sonntag beim Mittagessen schon gemacht und ähnlich kurz machen wir es jetzt, aber mit dem Ziel, nicht nur, dass ihr die Worte richtig auslegt, sondern wirklich versteht, dass das Wachstum, das echte Wachstum eines Christen, sich darum dreht, dass er in der Erkenntnis des Evangeliums wächst, der Erkenntnis Gottes, die im Evangelium geoffenbart wird, wächst. Ja, schaut mal, ein kleiner Vorgriff, 2. Timotheus, da sagt Paulus dem Timotheus, das Endziel der Predigt ist was? Dass ich die Endzeitlehre richtig verstehe, dass ich die Reich-Gottes-Lehre richtig sortieren kann, dass ich das mosaische Gesetz komplett lerne. Das Endziel der Weisung ist Liebe. Liebe ist das Endziel. Also wenn unsere Anstrengungen hier in den Bibelstunden oder in den Predigten nicht dazu führen, dass Liebe zunimmt, dann haben wir unser Thema verfehlt, dann haben wir unsere Aufgabe verfehlt. Und die Liebe nimmt manchmal nicht zu in der Art und Weise, wie heutzutage Bibelstunden oder Predigten gehalten werden, wo nur irgendwie Kopfwissen gemehrt wird. Ich muss in der Erkenntnis des Herrn Jesus Christus wachsen, weil du und ich, wir lieben Christus nicht. 1. Johannes 4. Hierin ist die Liebe Gottes geoffenbart worden. Nicht, dass wir Gott lieben, sondern dass er uns liebt. Und deine Liebe ist nur eine Antwort auf seine Liebe. Und wo erkenne ich seine Liebe? Am Kreuz von Golgatha, am Evangelium. Deswegen muss ich lebenslang zunehmen in diesem Studium des Evangeliums, damit wirklich mit Fug und Recht gesagt werden kann, das Endziel dieser ganzen Weisung war Liebe. Weil du mehr Liebe angeschaut hast und verstanden hast und mit mehr Liebe auf diese Liebe Gottes reagierst. War das zu kompliziert, oder? Gut. Dann nochmal hier im Detail, der sagt genau das Gleiche jetzt, denn Gottes Gerechtigkeit wird daran geoffenbart, aus Glauben, das ist der Anfang, zu Glauben, das ist der Weg. Und das erkläre ich jetzt und ich mache das so gerne jetzt, ja, so, weil ich habe da so einen Edge-Faktor drin, ja, weil fast jeder macht es falsch. Diese Verse werden fast immer falsch ausgelegt. Auch wenn du Kommentare liest, werden sie sehr häufig falsch ausgelegt, dieser Vers B. Und dieser Edge-Faktor ist bei mir deswegen da, ich bin ja auch noch im Fleisch, weil ich habe vor 15 Jahren über Römer 1, Vers 17 hier gepredigt. Habt ihr alle vergessen, wenn ihr da wart. Ja, die Vergesslichkeit der Gemeinde ist der Segen des Predigers. Aber ich habe deswegen diesen Edge-Faktor, weil ich habe es auch falsch gemacht. Ich habe, glaube ich, die Teile von dem Vers alle ganz gut ausgelegt, aber am Ende habe ich das Thema verfehlt. Komplett. Ja, ich habe mir irgendwas zusammengereimt, was das bedeuten könnte. Also wenn ich jetzt dir die Frage stellen würde, was bedeutet das? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich nehme ja nur Männer dran. Wilhelm, wie würdest du antworten? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Was bedeutet das? Du brauchst jetzt keine Antwort geben. Für dich haben die Kadetten neben dir am Sonntag, oder der Kadett, der heute Geburtstag hat, neben dir am Sonntag gesprochen. Und der hat genauso gedacht wie ich vor 15 Jahren. Ja. Ich dachte auch, der Gerechte, jetzt geht es doch um Gerechte. Also wie sind wir gerecht? Wir sind ja so demütig, da sagen wir sofort, ah, wir sind ja nur in Christus gerecht. Ja, und der Gerechte wird aus Glauben leben. Naja, und dann kann man sich irgendwas zusammenreimen. Ja, ich bin ja in Christus gerecht gemacht und ich muss jetzt irgendwie weiter am Glauben festhalten, oder ich habe eine Auslegung, ich habe mir den Spaß erlaubt und habe Auslegungen dazu gelesen. Ja, der Gerechte wird aus Glauben leben bedeutet, ja, du wirst jetzt damit das Leben, das jetzige Leben ist damit gemeint. Du bist ja gerecht in Christus und jetzt wirst du im Glauben leben. Das heißt, deinem Glauben werden jetzt auch Werke folgen. Ja, du lebst in der Kraft Gottes und jetzt muss das irgendwie anders sein. Der Gerechte wird das Glauben leben. Also der hat die Betonung auf dieses Leben gelegt. Auch man kann, also Ausleger, muss ich euch vorwarnen, können wunderbar fantasievoll sein. Aber das hat nichts mit dem zu tun, was da steht. Ja. Übrigens, diese Auslegung, die auch relativ klassisch ist, war von einem Mormonen. Und zwar von einem Präsidenten der Mormonen. Ja. Klang gar nicht so schlecht, oder? Ich wollte euch das aber trotzdem sagen. Aber ich habe auch voll daneben gelegen vor 15 Jahren. Schaut, der Schlüssel hier ist, wie geschrieben steht. Oder? Das ist ein Schlüssel. Wenn Paulus sagt, hallo, ich bringe jetzt ein Zitat aus dem Alten Testament, wisst ihr, was du und ich dann machen müssen? Dann dürfen wir nicht faul sein. Dann müssen wir zurückgehen und müssen gucken, ja, was zitiert er denn da? Oder? Wie geschrieben steht. Das ist ganz klar der Hinweis, hallo, ich zitiere jetzt Altes Testament, ich zitiere die Graphen, die Graphe, also die Schriften. Das war das feststehende Begriff für das Wort Gottes, weil bis dahin gab es ja nur das Alte Testament. Also schlagen wir auf Habakuk. Das zitiert er nämlich, es ist nicht schwer, diesen Satz zu finden. Habakuk 2, Vers 4, der Gerechte wird aber durch seinen Glauben leben. Das bringt uns natürlich nichts, wenn wir jetzt den gleichen Vers im Alten Testament lesen. Was müssen wir jetzt verstehen? Den Kontext. Was ist das Wichtigste bei der Bibelauslegung? Kontext. Und das Zweitwichtigste? Kontext. Und das Drittwichtigste? Kontext. Also, Habakuk ist ein Prophet, der auftritt, als es in Israel schon richtig schlecht ging. Ja, die waren kurz vor der Wegführung durch die Chaldäer. Aber das wusste ja Habakuk nicht. Der lebt ja in seiner Zeit, versteht ihr? Also der Überfall durch die Chaldäer, der war noch nicht. Und jetzt sieht Habakuk den Zustand seines Volkes und dann sagt er, ich lese euch immer nur einzelne Verse, damit wir das beschleunigen, dann sagt er im Vers 2 von Kapitel 1, Herr, wie lange noch? Wie lange rufe ich schon um Hilfe und du hörst nicht? Wie lange schreie ich zu dir Gewalttat und du rettest nicht? Wie lange? Oder nächster Vers, Vers 3, warum lässt du mich Unrecht sehen? Also, damit ihr euch in Habakuk versetzen könnt, Habakuk sieht sein Volk an, die waren so degeneriert, dass sie den Götzen nachliefen, dass sie das gemacht haben, was die Heidenvölker um sie rum gemacht haben, samt Kindesopferung. Und da schreit das Herz Habakuks und sagt, Herr, das geht nicht, das kannst du doch nicht zulassen. Ja, wie lange soll ich dieses Unrecht noch in meinem Volk sehen? Erster Punkt, klar? Kontext, Kontext, Kontext. Also, das ist der erste Punkt. Habakuk sagt, Herr, wie lange noch? Jetzt kommt ab Vers 5 die Antwort. Und ich lese euch auch wieder nur einige Verse daraus. Seht euch nun unter den Nationen um und schaut zu und stutzt, ja, staunt, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, also es ist nahe dran, Habakuk sollte es noch erleben. Ihr glaubt es nicht, wenn es erzählt würde. Denn ich lasse die Chaldeer kommen, ein grimmiges, ungestümes Volk, die die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnplätze in Besitz zu nehmen und die ihnen nicht gehören. Und dieses Volk wird als schrecklich, als furchtbar, als schneller als Leoparden bezeichnet und die ohne Erbarmen alles zermalmen, was unter ihre gefräßigen Zähne kommt. Also, Habakuk sagt, hey, wie lange soll ich dem Unrecht zugucken? Das Volk ist so degeneriert, das geht doch gar nicht. Dann sagt Gott, jetzt kommt die Antwort, mach dir mal keine Gedanken. Ich werde schon dafür sorgen, dass da Gericht kommt über das Volk, und zwar ein Gericht, dir wird es in den Ohren klingeln, wenn das heute erzählt wird, und du wirst es noch erleben. Schreckliches Gericht, die Chaldeer werden alles niedermähen. Das war der zweite Schritt. Wisst ihr, was jetzt der dritte Schritt ist? Jetzt kommt Habakuk und macht eine 180-Grad-Wende und sagt, so habe ich es jetzt auch wieder nicht gemeint. Also bitte nicht so doll. Versteht, jetzt hat er verstanden, was Gottes Gerichtsankündigung bedeutet für sein Volk. Und jetzt macht er eine 180-Grad-Wende und sagt, nee. Also so schlimm nur bitte nicht. Und jetzt denkt er sich ein Argument aus, und das müsst ihr verstehen. Vers 13, also jetzt kommt ab Vers 12 die Bestürzung Habakuks und seine Antwort an Gott. Und dann sagt er in Vers 13, ach Herr, du hast doch zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können. Und Verderben vermagst du nicht anzuschauen. Warum schaust du dann den Räubern zu und schweigst, wenn der Gottlose verschlingt, der den Gottlosen verschlingt, der gerechter ist als er? Jetzt merkt bitte auf. Jetzt kommt die Denkweise vom Habakuk. Er will ja irgendwie Gott besänftigen. Ja? Er will sagen, also Herr, so ein scharfes Gericht durch diese Leoparden über dein auserwähltes Volk, das ist nun ein bisschen eine Nummer zu groß. Und jetzt kommt die Logik von Habakuk. Er sagt, aber Herr, das sind doch auch Gerechte. Die sind doch viel gerechter als diese üblen Chaldeer, die da kommen. Diese unbeschnittenen Barbaren, diese Heiden, die den wahren Gott nicht kennen, die sollen jetzt Gericht an deinem Volk üben. Da sind doch auch Gerechte dabei. Das geht doch nicht. Könnt ihr folgen? Das ist der dritte Schritt. Und jetzt kommt der vierte und letzte Schritt. Jetzt kommt die Antwort Gottes. Ab Vers 2 in Kapitel 2. Und der Herr erwiderte mir und sprach. Und ich kürze das jetzt ab. Vers 4. Siehe, die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist. Und der Gerechte, ich mache das jetzt mal in spitze Klammer, damit ihr es gut verstehen könnt. Du hast doch den Gerechten angesprochen und hast mich in die Pflicht nehmen wollen, dass ich doch bitteschön den Gerechten in Israel nicht mitverdammen kann. Welche Gerechtigkeit ist hier gemeint? An welche Gerechtigkeit appelliert Habakuk hier? An unsere eigene Gerechtigkeit. Versteht ihr? Da war keine zugerechnete Gerechtigkeit, von der wir die ganze Zeit gesprochen haben. In Christus, das gab es ja noch gar nicht. Die eigene Gerechtigkeit. Ja, die haben doch das Gesetz gehalten, dachten sie. Und manche haben auch gut gelebt und waren bestimmt gerechter als die Chaldeer. Und jetzt sagt Gott, jetzt hör gut zu, verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist. Und der, den du gerecht nennst, selbst der Gerechte, wird nur aus Glauben leben. Boah, das ist die Botschaft von Habakuk, von Gott an Habakuk. Selbst der Gerechte, also selbst der einigermaßen ordentlich lebt, weißt du, warum der überleben wird? In Ewigkeit? Nicht, weil er gerecht ist, sondern weil er geglaubt hat. Abraham glaubte Gott und das rechnete Gott ihm. Ja, die Zurechnung von Gottes Gerechtigkeit ist keine Erfindung im Neuen Testament. Menschen wurden schon immer auf die gleiche Art und Weise gerettet. Immer. Allein aus Gnade durch Glauben und allein durch die Zurechnung von Gottes Gerechtigkeit. Nur an was wir glauben können, das hat sich geändert. Abraham konnte noch nicht an den gekreuzigten Christus glauben. Aber versteht, bei Abraham, bei Habakuk und jetzt auch im Neuen Bund werden wir allein aus Gnade durch Glauben gerettet, indem Gott uns rechtfertigt. Und jetzt denk nochmal an dieses Argument. Habakuk sagt, hey, es gibt doch auch ein paar Ordentliche hier in der Gemeinde. Die laufen doch ganz gut. Die kannst du doch nicht alle verdammen. Und da sagt Gott, täusch dich nicht. Selbst der Gerechteste hier in der Gemeinde, weißt du, warum der leben wird? Nur aus Glauben. Und das heißt aus Gnade und das heißt zugerechnete Gerechtigkeit. Haben wir jetzt verstanden, den Kontext? Sehr gut, oder? Jetzt blättern wir zurück und jetzt lesen wir nochmal diese Worte und ich denke, jetzt klingelt es uns positiv in den Ohren. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Dynamis zum Heil, zur Rettung jedem Glaubenden, egal, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn, und jetzt kommt die Begründung, Gottes Gerechtigkeit wird in diesem Evangelium geoffenbart. Aus Glauben, also in dem Moment, wo du zum Glauben kommst, ja, da wird dir Gottes Gerechtigkeit zugerechnet, zu Glauben. Fritz, jetzt nehme ich dich mal als Beispiel. Du bist hier wahrscheinlich der Dienstälteste heute Abend. Je länger du mit dem Herrn Jesus Christus läufst, umso mehr erkennst du deine Unzulänglichkeit. Aus Glauben, zu Glauben. Die Nachfolge, ich weiß nicht, wie alt du in Christus bist, aber diese 20, 30, 40, 50 Jahre, die haben dich weiter zu Glauben, wenn es gesund gelaufen ist, zu Glauben geführt. Immer weniger Glauben an die eigene Gerechtigkeit durch die Erkenntnis Gottes in Christus und darin, in dem Spiegel erkenne ich mich ja selbst und meine Unzulänglichkeit. Und deswegen wird der Glaube, das Werfen auf den Glauben immer stärker. Aus Glauben, zu Glauben, wie geschrieben steht, selbst der Gerechte, selbst der einigermaßen vernünftig gelaufen ist in der Gemeinde Jesu, wisst ihr, warum der leben wird? Nur aus Glauben. Genial, oder? Paulus ändert nicht einmal den Gedankengang, nicht so einen verschwurbelten Kram, Louis, was ich mir da vor 15 Jahren ausgedacht habe und du kamst leider auch auf diese Fährte und wir verstehen auch warum, weil da steht der Gerechte und da denken wir gleich an, ah, in Christus gerechtfertigt. Aber wir müssen treu sein, wir müssen fleißig sein, wir dürfen nicht faul sein. Wenn Paulus hier ein Zitat bringt, dann müssen wir unbedingt schauen, in welchem Kontext steht dieses Zitat und dann leuchtet es noch viel stärker auf. Ja. Aus Glauben, zu Glauben, wie geschrieben steht. Also ich sage es nochmal im Umkehrschluss, damit es vielleicht deutlicher wird. Wer nicht in der Erkenntnis Gottes im Evangelium zunimmt, das ist dieses Zuglauben. Ja, aus Glauben werden wir gerechtfertigt, das ist die Wiedergeburt. Und Zuglauben, es weist uns, das Evangelium weist uns auf dieses einzige Tor, was tatsächlich rettet. Und das ist, der schmale Weg ist nicht, das wurde leider auch schon oft falsch ausgelegt, der schmale Weg ist dann, ja, jetzt muss ich die Gesetze halten. Nein, was ist denn der schmale Weg? Christus, er ist der Weg. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Zu glauben heißt, dass ich mehr und mehr immer klarer werde, nur in Jesus Christus. Aber ich habe ihn auch in Jesus Christus, diesen vollumfänglichen Stand, den ich vor Gott brauche, um gerecht zu sein.
Ich kann mal ein Beispiel sagen von mir.
Gerne.
Wie war die Erkenntnis damals, weil dieses Furchtchen immer wieder kam, wenn du schwach bist, reicht, zeigt es nicht, das ist ja eigentlich ziemlich normal, wenn ich uns Christen. Wie ich die Erkenntnis hatte, ich bin Gottes Kind. Und dann habe ich meine eigenen Kinder gesehen. Dann habe ich mir gesagt, würdest du deinen Sohn verdammen, wenn er Schuld auf sich lädt, oder würdest du sagen, er ist dein Kind? Und du würdest alles tun für dein Kind. Und es kann keiner absprechen, er ist mein Kind.
Genau.
Und genauso wie ich diese Erkenntnis hatte, ja, habe ich mir gesagt, oh, wenn ich das schon als Mensch mache, dann wird Gott, wenn er mich in dieses Kindschaftsverhältnis gebracht hat, alles dran setzen, dass ich zum Ziel komme.
Amen.
Und ich kann ganz sicher und gewiss sein, dass er mich zum Ziel führt, weil ich sein Kind bin.
Amen. Genau. Leider ist das vielleicht jetzt bei der Aufnahme nicht rübergekommen, aber der Heinrich hat gesagt, wir sind Adoptierte, wir sind Kinder geworden, wir sind keine Bastarde mehr. Ja, und selbst wenn Sünde das Verhältnis zum Vater stören kann, aber an der Kindschaft kannst du nichts rütteln. Und wenn selbst ein irdischer Vater, ja, seinen Sohn liebt, selbst wenn er nicht in der Spur läuft, ja, wie viel mehr wird ein perfekter himmlischer Vater an seiner Liebe zu seinen Kindern festhalten, weil er uns in Christus sieht, in seiner zugerechneten Gerechtigkeit des Sohnes Gottes. Sehr gut. Danke. Gut, also, Das ist Römer 1, Vers, jetzt muss ich meine Blätter hier sortieren, Römer 1, Vers 16 und 17. Ja, es ist aus Glauben zu Glauben. Nur durch Gottes Kraft und seine Gerechtigkeit können wir auch eines Tages mal vor ihm bestehen. Die Liebe wird ja oft als der Schmierstoff, das, ich will jetzt den Bogen noch fassen und damit kommen wir zum Ende, warum ich gesagt habe, eine gesunde Gemeinde ist nur dann gesund, wenn sie ihre Kraft wirklich aus dem Evangelium bezieht. Jemand hat mal gesagt, der Schmierstoff, der das Gemeindeleben am Laufen hält, ist die Liebe. Das ist ein guter Satz. Okay? Aber wir haben heute Abend schon geklärt, woher kommt denn die Liebe? Offensichtlich kann man die Liebe verlieren. Das erste Sendschreiben, was der Herr Jesus an einer der Gemeinden senden musste über den Apostel Johannes, war an die Epheser. Und eins hatte er gegen sie. Wir haben doch auch schon mal in dieser Reihe drüber gesprochen. Eins habe ich gegen euch, dass ihr die erste Liebe verlassen habt. Nicht wir haben Gott geliebt, 1. Johannes 4, sondern Gott, darin ist ja die Liebe Gottes, sondern Gott hat uns geliebt. Und so wie es John Stott mal formuliert hat, am Kreuz Jesu erkenne ich am vollumfänglichsten im Evangelium, in der Dynamis Gottes, erkenne ich am vollumfänglichsten seine Liebe. Und dort an dieser Liebe entzündet, da springt der Funke über, von diesem Feuer springt der Funke über auf mein Herz, wo sich immer wieder meine Liebe entzünden muss. Ihr Lieben, wenn wir nicht aus Glauben zu Glauben leben, wenn wir aus Glauben und dann zu Werken leben, wenn wir aus Gnade und dann in eigener Kraft leben, dann wird die Liebe ganz schnell erkalten. Und dann ist kein Schmierstoff da. Dann ist nicht mehr diese Identität da in Christus. Dann ist nicht mehr dieses Ruhen, dieser Friede in Christus da. Dann kann ich dem Bruder und der Schwester nicht mehr dienen, sondern im Gegenteil, im schlimmsten Fall, wird er sogar zum Konkurrenten in der Gemeinde. Ja, wer ist der Größte? Das gab es ja schon öfters, ja, damals wie heute. Aber wenn ich in der Liebe wachse, im Evangelium, dann hat das Vergleichen miteinander gar keinen Platz. Ja, die Liebe wird als Schmierstoff verstanden, aber es muss wirklich aus Glauben zu Glauben sein. Ich muss im Evangelium wachsen. Noch einmal, wenn Paulus einen ganzen Brief darauf verwendet, für Gläubige, um das Evangelium zu erklären, dann ist es fahrlässig, wenn wir dieses Evangelium nicht auch anhand des Römerbriefes sorgfältig studieren. Wir haben hier schon mal den Römerbrief durchgepredigt, deswegen war er lange nicht dran, aber vielleicht ist das ein Grund, mal wieder zu sagen, wir gehen mal Stück für Stück durch den Römerbrief. Wachstum, und ich muss jetzt Gas geben, aber dann ist das auch der Schluss, Wachstum in der Erkenntnis des Evangeliums, das ist ja das Thema hier. Aus Glauben zu Glauben, selbst der Gerechte wird nur aus Glauben leben, das heißt, er wächst in der Erkenntnis des Evangeliums. Okay? Wachstum in der Erkenntnis des Evangeliums ist die Grundlage für jegliche Heiligung. Das hatte ich eingangs kurz gesagt. Immer erst das, wer du bist und dann, was du tun sollst in Christus. Römerbrief, ersten 11 Kapitel, wer ich bin in Christus. Ja, und dann schließt er mit diesem ja, alles übersteigende Erkenntnis Gottes in Römer 11. Und dann sagt er, ich ermahne euch nun durch die Erbarmungen Gottes. Da ist der Wechsel im Kapitel 12. Was sind die Erbarmungen Gottes? Das Evangelium, die ersten 11 Kapitel. Wenn du die ersten 11 Kapitel, also wir müssen es aufschlagen, Römer 12, Vers 1. Ja, da ist der Wechsel. Die ersten 11 Kapitel sind alles Evangelium, insbesondere die Kapitel 1 bis 8. Kapitel 9, 10 und 11 drehen sich um Israel, was nun mit Israel ist. Und dann Kapitel 12, jetzt kommt der Wechsel vom wer ich bin in Christus, was ich tun soll in Christus. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, wie ermahnt er uns, unsere Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was unser sündiger Gottesdienst ist, durch die Erbarmungen Gottes. Und was sind die Erbarmungen Gottes? Das Evangelium, die ersten 11 oder die ersten 8 Kapitel. Und das ist ein Modus, ihr Lieben, den findet ihr ausnahmslos im Neuen Testament. Immer erst, wer du bist in Christus, das Evangelium, und daraus, und dann, was du tun sollst im Evangelium. Warum? Weil er weiß, dass wir Feinde der Gnade sind und wir uns gern dann noch selbst auf die Brust schlagen und leider gar keine Kraft haben, wenn wir so laufen als Christen. Wir brauchen einen beständigen Blick auf das Evangelium, wer wir sind in Christus, und dann bekommen wir Kraft für die Nachfolge. Versteht ihr? Ja, nochmal das Beispiel Epheserbrief, auch ganz scharf getrennt, die ersten Galater, Epheser, Philipper, die ersten drei Kapitel Evangelium. Und dann im Kapitel 4, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Ja, was ist das für eine Berufung? Die ersten drei Kapitel. Ihr Lieben, wir sind alle unseres Bruders Hüter oder deiner Schwester. Wenn da Schwierigkeiten sind in der Ehe, dann musst du helfen können. Ja, nicht nur die Ältesten oder ein paar auserwählte Schwestern. Alle sind verantwortlich, den Geschwistern helfen zu können. Römer 15, 14. Und wenn du Probleme siehst in der Nachfolge, dann sage ich dir, nach dem auch, was du heute Abend gehört hast, konzentriere dich bitte nicht einfach nur auf die Probleme. Ah, die schreit mich immer an, der räumt nie seine Socken auf und, ja, oder der kommt immer zu spät oder was weiß ich. Ja, bleib nicht bei den schlechten Früchten in dem Leben, was das Zusammenleben dann so bitter gemacht hat. Du bist weiser. Da ist ein Mangel an Gnade. Das sind immer Sünder, die zusammenleben. Ja, oder nimm Streit, muss nicht nur Ehe sein, nimm Streit zwischen Brüdern oder Geschwistern. Oder nimm andere Sachen. Ja, ich habe wie wahrscheinlich kein anderes Thema, habe ich häufiger im Gespräch mit ledigen jungen Männern, das ist nun mal meine Zielgruppe als Lediger, kein anderes Thema habe ich häufiger bearbeitet wie Pornografie und Selbstbefriedigung. Weil 99,9% der jungen Männer damit zu tun haben. Und übrigens nicht nur die jungen Männer und auch nicht nur Männer. Aber wir müssen aufpassen, auch bei dem Thema, dass wir nicht einfach nur die ganze Zeit die Sünde bedoktern. Ja, und uns die ganze Zeit um die bösen Früchte drehen. Das wahre Problem ist, da ist eine Christusanämie. Da ist ein Mangel an Gnade. Wenn ich wirklich voll Liebe wäre für Christus und voll wäre von diesem Stand, in dem ich bin, und wirklich Kraft hätte, für ihn zu leben, dann würde ich nicht in dem Schmutz noch irgendwelche Freuden und Befriedigungen suchen. Versteht ihr? Wir müssen weiter sehen. Wir müssen tiefer sehen. Und im Grunde genommen, wir dürfen Seelsorge nicht zu vereinfachen. Aber wenn du ein Werkzeug nicht in deinem Koffer hast, hast du gar kein Werkzeug im Koffer, nämlich das Evangelium. Arbeite mit deinen Kindern, arbeite mit deinen Geschwistern am Evangelium. Weil diese schlechten Ausprägungen in ihrem Leben sind ein Mangel an wahrem Gottesdienst, an wahrer Begeisterung. Ja, dann lebt man wieder für sich selber und trägt diese schlechten Früchte davon. Wachstum in der Erkenntnis des Evangeliums ist die Grundlage für die Heiligung. Ja, auch Titus 2 habe ich schon oft bemüht. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, ja, in Jesus Christus, heilbringend allen Menschen. Und was macht diese Gnade? Die nimmt mich in Zucht. Nicht das Gesetz. Die Gnade muss in Zucht nehmen. Deswegen musst du ein Meister der Gnade sein. Wachstum in der Erkenntnis des Evangeliums bildet auch nach meiner festen Überzeugung die Motivation für die Evangelisation. Ja, man kann mal davon sprechen, hey, da ist der Himmel, da ist die Hölle und in der Hölle ist es echt schlimm und du willst doch bitte in den Himmel kommen. Aber ich finde diese Art von Evangelisation extrem gefährlich. Und es fängt hinten an, ja, bei der Offenbarung. Fang vorne an, was Gott getan hat. Am Anfang schuf Gott. Du verdankst dein Leben allein Gott. Und was hast du gemacht? Du hast deinem Schöpfer ins Gesicht gespuckt und willst dein eigenes Leben leben. Und jetzt muss mit diesem Evangelium, obwohl du Feind warst, was wir besprochen hatten, Karl, hat Gott trotzdem sein Leben für dich gegeben. Mit der Motivation müssen wir evangelisieren. Und dann sind es gesunde Wiedergeburten und nicht bei dieser Selbstsucht anfangen. Ach, du willst doch auch, dass dir es gut geht, oder? Ja, dann musst du halt Buddha, Mohammed, Jesus annehmen. Ihr kennt schon das Beispiel. Ja, nicht bei der Selbstsucht packen, beim Evangelium packen, beim Evangelium der Schrift packen. Wachstum in der Erkenntnis des Evangeliums bildet auch die Grundlage für die Zurechtbringung bei Sünde. Davon haben wir gesprochen, Zurechtbringung in der Seelsorge. Denkt an die Predigt von der Frau im Jakobsbrunnen. hat der Herr Jesus ihr ihre 5 Männer um die Ohren gehauen, als erstes. Nein, er hat sie darauf angesprochen, du hast einen Mangel an Gnade. Du hast einen Mangel am lebendigen Wasser, am Evangelium. Wenn du das Wasser kenntest und wenn du wüsstest, wer mit dir redet, wenn du den kenntest und wüsstest, was er dir geben kann, nämlich lebendiges Wasser, dann würdest du mich bitten. Sie hat Hunger gehabt, sie hat Durst gehabt, aber der war nur in ihrer Seele zu stillen. Das Evangelium stillt diesen Mangel. Wachstum in der Erkenntnis des Evangeliums schafft auch ein Klima der Gnade und der Vergebungsbereitschaft und der Versöhnung in der Gemeinde. Ihr Lieben, wenn ihr Unversöhnlichkeit unter euch seht, dann ist es ein Mangel an Gnade. Ganz eindeutig. Es ist ein Mangel an Gnade. Christus geht versöhnlich mit uns um. Christus vergibt uns 7-mal, 70-mal und unbegrenzt darüber hinaus. Und ich will sagen, ja, ich vergebe dir, aber ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Das ist so manchmal die Art von Vergebung, die wir uns in der Gemeinde leisten. Stell dir mal vor, Gott würde so mit uns umgehen. Das tut er aber nicht, wie der Heinrich eben gesagt hat. Wir sind seine Kinder geworden. Und dann müssen, wenn wir Schwierigkeiten haben, zu vergeben und wieder in Gnade dem Sünder entgegenzugehen, dann ist die Lösung nicht in der Beziehung zu dem Bruder zu finden. Die Lösung ist in der Beziehung zum Kreuz. Aus Glauben zu Glauben, im Evangelium wachsen. Wenn ich, Matthäus 18, wenn ich mehr verstehe, wie viel mir der himmlische König vergeben hat, ja, diese 10.000 Jahresgehälter, dann kann ich die 100 Tagelöhne meinem Bruder auch leicht vergeben. Es ist oft ein Mangel an der Erkenntnis des Evangeliums, warum wir so wenig Gnade und Vergebungsbereitschaft und Versöhnungsbereitschaft in der Gemeinde finden. Wachstum, und jetzt ist wirklich die Zielgerade, Wachstum in der Erkenntnis des Evangeliums bewahrt Leiter, und nicht nur Leiter, auch Geschwister, aber Leiter auch vor Hierarchiedenken, Eigennutz, Eifersucht und spalterischem Verhalten. Ja. Älteste brauchen unbedingt das Evangelium. Bei dem Evangelium werden sie immer wieder eingenordet, wer sie wirklich sind. Wir sind einfach Mitbrüder, wir sind Allos-Brüder. So wie Paulus sich vorgestellt hat. Wenn ich mal zu den Römern komme, zu euch, dann will ich von eurem Glauben gestärkt werden. Der hatte die richtige Position. Ja, wir sind im Evangelium alle hundertprozentig auf der gleichen Stufe. Und da ist auch der Leiter nicht von ausgenommen. Die Leiter sollen nur Vorbilder sein der Heiligen. In der Gnade, in der Liebe, im Evangelium. Und einer der wichtigsten Gründe zum Schluss, die Betrachtung des Evangeliums hält Christus und seine Herrlichkeit in der Mitte der Gemeinde und der Anbetung. Ich lese euch zum Schluss diesen Siegesschrei, den Paulus am Ende der Betrachtung des Evangeliums bringt. Ja, ich habe euch gesagt, die ersten 11 Kapitel nur Evangelium im Römerbrief. Und was stößt er dann für einen Siegesschrei aus? Vers 33 im Kapitel 11, schlag das bitte mit mir noch auf zum Ende. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm, nicht uns, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Gemeinde Jesu existiert nur zu einem Ziel, zur Verherrlichung Gottes. Und wir werden keine Kraft haben, für dieses Ziel wirklich authentisch und aufrichtig und auch gerne zu leben, wenn wir das Evangelium nicht in der Mitte haben. In der Mitte unseres eigenen Lebens und Herzens, aber auch in der Mitte dieser Gemeinde. Versteht ihr? Das gibt die Kraft, sich wirklich um Christus zu drehen. Denn er ist würdig zu nehmen Macht und Ehre und Reichtum und Stärke. Das ist der Untergang auch dieser Gemeinde hier in Hünfeld, wenn wir anfangen, uns um uns zu drehen. Das ist der Anfang vom Ende. Und deswegen habe ich auch dieses falsche Evangelium genannt. Du bist ja so wertvoll, dass Christus sein Leben für dich gegeben hat. Das ist der Anfang vom Ende. Ja, wenn wir uns um uns selbst drehen. Auch in der Musik. Ja, ich bin nicht gegen moderne Musik. Überhaupt nicht. Ja, Bei Luther war es auch schon moderne Musik, die er da eingeführt hat. Er hat die Wirtshauslieder genommen, das war ganz moderne Musik und hat geistliche Texte dazu vertont, damit sie die Analphabeten das Evangelium verstehen konnten. Das Zeitgemäße ist kein Problem, aber ihr müsst auf die Inhalte achten, ihr Musiker und ihr Älteren. Ihr müsst auf die Inhalte achten. Wem geben die Lieder wirklich die Ehre? Machen sie Christus und das Evangelium groß oder fangen sie an, um selbst zu drehen? Ja, ich bin ja so toll und ich bin ja so wertgeachtet und du liebst mich ja so sehr. Achtet auf diese Dinge. Das Wachstum in der Erkenntnis des Evangeliums hält Christus und seine Herrlichkeit in der Mitte der Gemeinde. Und das ist der Grund, warum wir als Älteste diese Entscheidung getroffen haben, dass wir einmal im Monat über das Evangelium für Gläubige reden. Achtet bitte am dritten Sonntag darauf, beim Brotbrechen klinken wir uns immer aus der Serie und predigen über die Facetten des Evangeliums, ja, damit Christus und unsere Liebe zu ihm zunehmend ist. Aus Glauben zu Glauben. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Paulus, dieser Sünder, der Gläubige getötet hat. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ja, wenn du auch so einer bist, kaum einer ist Mörder und noch weniger Gläubige auf dem Gewissen. Schäme dich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Dynamit, Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Egal ob Jude, Selbstgerechte oder Griechen, ja, die an die Törichten, ja, die das als töricht ansehen. Es ist Gottes Dynamis, jedem Glaubenden. Denn Gottes Gerechtigkeit wird im Evangelium geoffenbart. Aus Glauben, der Anfang, zu Glauben der Weg. Wie geschrieben steht, selbst der Gerechte wird aus Glauben leben. Amen. Amen. Dann lass uns aufstehen und noch dem Herrn danken. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du die Mitteilung Gottes an uns Menschen bist. Herr Jesus, wir danken dir, dass in dir der Vater am Ende vollumfänglich gesprochen hat, durch deinen Weg, durch dein Wesen und durch deinen Weg ans Kreuz von Golgatha. Obwohl wir wirklich deine Feinde waren, hast du dich selbst erniedrigt als Schöpfer und bist deinen Geschöpfen nachgegangen bis in den Tod. Ich kann diese Liebe nicht fassen und ich bitte dich auch um Vergebung, wo mich deine Liebe oft so wenig anspornt oder wo ich es aus den Augen verliere. Aber wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für den Römerbrief, wir danken dir für dein Evangelium. Und es ist deine Kraft und es hat wirklich die Kraft, Menschen von Grund auf zu verändern, weil sie uns zu Kindern Gottes macht, durch reine Gnade, durch nur aus Glauben, durch Zurechnung deiner Gerechtigkeit und weil sie uns auch anspornt, wirklich von Herzen ein anderes Leben zu leben, was sich versöhnen kann, was an andere denkt, mehr als an sich selbst und was wirklich in der Liebe zunimmt, in der Liebe zu dir, wo wir auf deine Liebe antworten. Herr, herzlich Dank, dass wir eines Tages frei von Sünde, von Schmerz, von Verfehlungen, auch von Leid und Trauer und Tod, dass wir eines Tages dich anschauen werden, als das Lamm Gottes, was unsere Wundmale trägt bis in alle Ewigkeit, sodass wir Kraft haben, uns wirklich für dich zu begeistern und dich allein anzubeten. Hab herzlich Dank dafür. Und bitte segne du dein Wort auch an unsere Gemeinde, dir zur Ehre. Amen.